Paulus stellt den Korinthern das warnende Beispiel Israels vor Augen, aber auch warnt er sie selbst, denn sie glaubten ja, etwas zu sein, etwas zu haben. Sie glaubten, stark zu sein im Glauben. Sie glaubten an ihre eigenen Gaben, an ihre eigenen Stärken, an ihre Bildung und so weiter. Ja, sie waren ganz von sich überzeugt. Und dann kommt dieses erste Wort: Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Zwei Teile hat diese Verspassage. Der erste Teil ist eine Warnung. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Eine Warnung für Überheblichkeit. Der zweite Teil, schön, dass der da hinterherkommt, ist eine Ermutigung. Die brauchen wir auch. Lasst mich mal mit der Warnung beginnen. Wer meint, er stehe, sagt Paulus zu den Korinthern, der sehe zu, dass er nicht falle. Paulus warnt vor einer Selbstsicherheit, und zwar vor einer falschen Selbstsicherheit, von denen die Korinther sicherlich einiges hatten. Ich sage mal bewusst falsche Selbstsicherheit, es gibt auch eine richtige. Falsche Selbstsicherheit können wir als Christen nicht haben. Die Korinther vertrauten, oder man könnte vertrauen auf seine Intelligenz, man könnte vertrauen auf seine Bildung, auf seinen Stand, auf die Erfahrung, die man gemacht hat in einem langen Leben als Christ. Man könnte vertrauen über die Kenntnisse, die man in der Bibel hat. Ja. Man könnte vertrauen auf seine eigene Disziplin. Vielleicht ist man so eine Person, die eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat. Auf alle diese Dinge könnte man vertrauen. Aber es muss scheitern, wenn ich auf mich selbst vertraue. Davor warnt Paulus. Wer meint, er stehe, wer meint, er habe, ja, ich habe genug Glauben, ja, ich kann mich gegen all diese Versuchungen wehren, ich kann sogar damit spielen, was die Korinther zum Teil taten, der sehe zu, dass er nicht falle. Denn wir können uns nicht auf uns selbst verlassen. Die Bibel macht es sehr deutlich und wir schauen uns mal die nächste Folie an. Da wird das deutlich. Johannes 15,5 kennt ihr? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Naja, wir können eine ganze Menge tun ohne Jesus. Vor allen Dingen können wir sündigen. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts Gutes. Ihr könnt keine geistliche Frucht bringen. Ihr könnt auch in der Versuchung nicht widerstehen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder Paulus sagt es sehr deutlich: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. An anderer Stelle sagt er: Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Er meint die Mitarbeiter am Reich Gottes. Aber nicht ich, sondern die Kraft Christi, die mit mir war. Oder hier der Philipper 4, ich vermag, ja, den habe ich eben zitiert. Oder wo er sich seiner Schwachheiten rühmt. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheiten. Warum? Damit die Kraft Christi in mir wohne. Also Paulus sagt, verlasst euch nicht auf euch selbst, auf eure eigenen Skills. Ihr braucht Christus. Und wir brauchen ihn in jeder Versuchungssituation. Es gibt auch eine positive Selbstsicherheit. Die würde ich aber so nicht nennen. Ich würde die eine innere Gewissheit nennen. Das ist die innere Gewissheit, dass Jesus unter uns ist, bei dir ist, durch den Glauben in dir wohnt. Das ist die innere Gewissheit, dass er dich nicht verlässt und dass er dir ewiges Leben gibt. Das ist die innere Gewissheit, dass er dir den Heiligen Geist geschenkt hat. Diese Gewissheiten dürfen wir haben. Aber es sind alles Gaben, das sind alles Dinge, die wir empfangen haben von ihm. Hier geht's um Versuchung. Ja, dann gehen wir weiter einen Schritt. Paulus warnt vor Selbstsicherheit und jetzt ermutigt er. Jetzt ermutigt er, er sagt, es hat euch noch keine als eine menschliche Versuchung betroffen. Im Englischen ist das ganz schön, da heißt es common among men. Es geht also hier um Versuchungen, die üblich sind für Menschen. Es hat euch noch keine als eine menschliche Versuchung betroffen. Versuchungen, die ganz normal sind, die alltäglich sind, die alle Menschen kennen, die üblich sind. Die sind nicht überirdisch. Die sind nicht übermenschlich. Das sind ganz normale menschliche Versuchungen. Feld-, Wald- und Wiesenversuchungen, die immer wieder erlebt werden. Es hat euch noch keine als eine menschliche Versuchung betroffen. So, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt könnte Paulus sagen, also stell dich nicht so an. Also reiß dich mal zusammen. Du schaffst das. Nee, der nächste Satz heißt, Gott aber ist treu. Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Das ist das Wort, was dahinter herkommt. Das heißt, für die ganz normalen, üblichen Versuchungen brauchen wir schon seine Treue. Wir brauchen ihn. Es geht um ihn. Er ist treu. Worin besteht diese Treue Gottes in den Versuchungen? Dann nehmen wir die nächste Folie, bitte. Gott nimmt Anpassungen vor. Gott nimmt Anpassungen vor, und zwar zweierlei Art. Er passt die Versuchung an und oder er passt deine Kraft an. Ja? Entweder passt er die Versuchung an oder er passt deine Kraft an. Schauen wir uns das mal an. Er sagt, Paulus sagt, Gott macht es, er schafft es so, dass die Versuchung nicht über euer Vermögen geht, sondern dass ihr mit der Versuchung gleichzeitig auch einen Ausweg von ihm bekommt. Das ist die Formulierung aus dem 1. Korinther 10. Ja? Aber wie macht er das denn, dass die Versuchung nicht über unser Vermögen geht? Wie kriegt er das hin? Er nimmt Anpassungen vor. Wir schauen uns mal die ersten an. Bitte die nächste. Dankeschön. Gott passt die Versuchungen an. Ich habe hier 4 Anpassungen aufgeschrieben. Es gibt natürlich noch viel mehr. Hier möchte ich kurz darauf eingehen, wie passt Gott die Versuchung an? Er sorgt dafür, er schränkt die Gelegenheiten ein. Schönes Beispiel im Paradies, im Garten Eden. Ich weiß nicht, wie viele Bäume da waren. Zig Bäume, hunderte von Bäumen. Tausende von Bäumen? Ich vermute eher das Letztere. Ja? So viele Bäume. Aber da stand nicht an jeder Ecke der Baum, von dem sie nicht essen durften. Den gab es ein einziges Mal. Natürlich weiß der Teufel das auch, ne? Und macht den Baum ja gerade richtig interessant. Aber den gab es nur einmal. Den begegnest du nicht überall. Gott weiß, die Gelegenheiten zu begrenzen. Zweitens, er schafft Fluchtwege. Sehen wir ganz schön bei Josef. Er erinnert euch an die Versuchung durch die Frau des Kämmerers, Potiphar, ne? Die wollte den Josef versuchen, die hatte das mehrfach ausprobiert. Aber dann hieß es, Josef riss sich los, ließ sein Gewand zurück, also das Gewand war offenbar nicht zugeknöpft, er ließ das Gewand zurück und floh. Wieso? War die Tür nicht abgeschlossen? Er konnte fliehen, es gab einen Fluchtweg für ihn. Die Frau des Kämmerers war nicht so schlau gewesen und hatte die Tür abgeschlossen und die Fenster zugemacht oder was auch immer. Es gab einen Fluchtpunkt. Ich erinnere mich ganz schön an das, was mir ein Missionar erzählt hat. Mal in der Predigt, glaube ich, war das. Und er sagte, er musste auf eine Reise gehen und saß im Flieger, hatte seinen Platz eingenommen, der für ihn reserviert, den er reserviert und den er gebucht hatte. Und dann setzte sich eine wunderschöne Frau neben ihn, auch wie eben gesagt, mit sparsamen Textilien. Und er sagte, Gott, wie soll ich hier diesen Flug überstehen? Aber Gott hatte einen Fluchtweg parat. Nicht für ihn, die Frau saß auf dem falschen Sitz. Und sie merkte das dann auch ziemlich schnell und dann kam jemand anders, ein älterer Herr oder was weiß ich. Und Gott hatte den Fluchtpunkt geschaffen. Ja. Es gibt viele Fluchtpunkte, die schon da sind, die er es gar nicht schaffen muss, die er uns zur Verfügung stellt, zum Beispiel den Ausknopf beim Fernsehen. Oder was weiß ich, viele solcher Dinge. Ja. Gott schafft Fluchtwege. Drittens, er schränkt den Teufel ein. Hiob kennt ihr? Da hing die Latte aber gewaltig hoch, oder? Der Teufel durfte ihn gewaltig plagen. Aber trotzdem hat Gott ihn begrenzt und sagt ihr, rühr mir sein Leben nicht an. Also bring ihn nicht um. Er durfte sein Leben nicht antasten. Selbst bei Hiob hatte Gott dem Teufel eine Begrenzung gegeben. Liebe Leute, das hilft uns, das lehrt uns was. Der Teufel kann uns nicht willkürlich versuchen. Er ist Gottes Teufel. Gott lässt Versuchungen zu, ja. Aus Gottes Sicht ist das für uns immer eine Glaubensprobe. Aus des Teufels Sicht, er möchte uns zur Sünde verführen. Der Teufel hat es destruktiv vor mit uns. Er möchte uns zerstören. Gott hat es konstruktiv vor mit uns. Er gibt uns die Chance, unseren Glauben, dass sich unser Glaube bewährt. Gott begrenzt die Möglichkeiten des Teufels. Er ist keiner, der willkürlich versuchen kann. Drittens, viertens, zeitliche Begrenzung. Gott weiß, welche Geduld er dir abverlangen kann. Er kann die Zeit der Versuchung eingrenzen, verkürzen. Ganz bekannte Stelle dazu, Matthäus 24. in der großen Drangsal, die dann noch kommen wird in der Endzeit, in der großen Trübsal, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde niemand gerettet werden. So heißt es. Gott verkürzt, er schränkt die Gelegenheiten ein, er gibt Fluchtwege, er schränkt den Teufel ein. Das heißt, er passt die Versuchungen an. Das kann man auch fortsetzen hier, diese Liste. Er passt die Versuchung an. Das nächste ist, er passt nicht nur die Versuchung an, er kann noch etwas anderes. Er passt deine Kräfte an, die Versuchung an. Dazu schauen wir die nächste. Ja. Wie war das bei Jesus im Garten Gethsemane? Herr Jesus im Garten Gethsemane, ihr kennt diesen Kampf, den Jesus ausgefochten hat dort, wo er seinen Kreuzestod vor Augen hatte, wo er litt, wo er Schweißtropfen wie Blut vergoss, wo er einer sehr großen Anfechtung war und er betete, Herr, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir weg. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das war schon ein sich Widersetzen. Aber dann heißt es in dem Text von Lukas, da kamen die Engel oder da kam ein Engel und stärkte ihn. Die Versuchung war nicht zu Ende. Da kam ein Engel und stärkte ihn. Auch Jesus wurde gestärkt von einem Engel. Hier denken wir an die menschliche Seite. Gott stärkt uns in der Versuchung. Das heißt, der Heilige Geist wohnt. Wenn du glaubst an Jesus, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Wenn du glaubst an Jesus, dann wohnt Jesus in deinem Herzen. Gott aber kann diesen Geist befeuern. Auch wenn er nur ein kleines Flämmchen ist. Er kann dich stärken. Er kann dir Kraft geben. Er kann dir geistliche Kraft geben in der Situation, in der du sie brauchst, sodass die Versuchung nicht zu groß wird. Wir lesen ermutigende Verse in Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Oder Jesaja 40, 29, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. So, also Gott kann die Versuchung anpassen. Gott kann unsere Kraft anpassen, sodass die Versuchung nicht über unser Vermögen geht. Was folgern wir daraus, aus diesem Ganzen? Ich muss es so sagen, wir sind nicht überfordert. Gott überfordert uns nicht. Du bist in der Versuchung nicht überfordert. Nicht, weil du so toll bist oder weil du es im Griff hast, sondern weil Gott treu ist. Weil er so treu ist, dass er dir alles zur Verfügung stellt, was du in der Versuchung brauchst. Deshalb ist die Versuchung keine Überforderung. Wenn wir der Versuchung unterliegen, dann ist das nicht Gottes Schuld. Dann ist das mein Ding. Warum sündigen wir dann so oft noch? Warum unterliegen wir immer wieder den Versuchungen? Wieso? Jakobus 1 sagt uns, 1,4 ist es, glaube ich, sagt uns, das sind die Lüste und Begierden. Und was er hier meint, ist die Lüste und Begierden unseres alten Adam, die locken uns. Die Lüste und Begierden des natürlichen Menschen, des sündhaften Menschen, der sündhaften menschlichen Natur, die reizen uns, die locken uns. Und dann sind wir tatsächlich in einem geistlichen Kampf, wenn ihr das Bild vom Anfang noch einmal aufruft. Können wir die nächste Folie schauen? So. Hast du die nächste Folie? Dankeschön. Warum sündigen wir denn trotzdem, obwohl Gott ja alles gegeben hat, was er hat für uns, obwohl er so treu ist? Galater 5,17 kennt ihr. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Du willst in der Versuchung bestehen. Und dann kommt dir das Fleisch dazwischen. Das Fleisch, das steht hier für den alten Adam, für die sündige Natur des Menschen. Der Geist, das steht für den Geist Gottes, den er schenkt. Ja. Wisst ihr, der Satan, der befeuert das Fleisch. Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch Dampfloks? Ja. Sehr schön, wenn die los. Da. Und in der Dampflok, da gibt es den sogenannten Heizer. Und der schaufelt aus dem Kohlenwagen die Kohlen auf den Rost. Und je mehr der schaufelt, desto schneller fährt die Lokomotive. Und der Satan, der ist die ganze Zeit dabei, unser Fleisch zu befeuern. Aber Gott befeuert den Geist. Wie kommen wir in diesem geistlichen Kampf zum Sieg? Tja, jetzt kommt ein Bild, das viele, viele kennen. Und deshalb will ich mal fragen, wer das kennt. Bitte alle sich melden, die das Bild kennen, nämlich das Bild vom weißen und vom schwarzen Hund. Wer kennt das? Eins. Oh ja, viele. Das schreibe ich mal, wer kennt das nicht? Oh, auch viele. Gut. Okay, nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Ein Nichtchrist fragt einen Christen, der gerade zum Glauben gekommen ist. Sag mal, was hat sich bei dir denn verändert, seitdem du zum Glauben gekommen bist? Und dann sagt er, früher war ein schwarzer Hund in mir. Das ist das Fleisch, der sündhafte Mensch, der alte Mensch. Früher war ein schwarzer Hund in mir, jetzt ist ein weißer dazugekommen. Das ist der neue Mensch Jesus. Der ist identisch mit Jesus, der in uns lebt. Jetzt ist ein weißer dazugekommen. Ja, sagt er, ja und was machen die? Ja, die kämpfen. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander. Die kämpfen. Ja, und wer gewinnt? Der, den ich besser füttere. Ja, der Heizer schaufelt die Kohlen auf das Rost. Ja, auf den Rost oder wie es auch immer heißt. Ja, wie füttere ich den weißen Hund? Nächste Folie bitte. Ihr kennt alle die geistliche Waffenrüstung. Ich krame die jetzt nicht hervor. Ja, ich mache mal einen anderen Ansatz. Die geistliche Waffenrüstung ist wunderbar. Ja, immer wieder lesen, Epheser heute, Epheser 6 ist richtig. Ja. Wandelt im Geist. Wie füttere ich den weißen Hund? Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist. So, schönes, frommes Wort. Schöne, fromme Flossen. Was heißt das denn? wandelt im Geist. Ihr könnt euch, ihr dürft euch das ruhig einmal wörtlich vorstellen. Lasst euch umgeben vom Geist. Seid eingehüllt vom Geist. Seid umgeben vom Geist. Schönes Bild auf der Bühne, ja, auf der Theaterbühne, wenn die ganze Bühne dunkel ist und es gibt ein Spotlight, ja, und da steht dann der eine Schauspieler, den man sieht. Die anderen im Hintergrund, die sieht man nicht. Da steht dann der eine Schauspieler im Spotlight, den man sieht. Der wandelt im Licht, ja. Und wo das Spotlight auch hingeht, der geht mit. Oder das Spotlight geht mit ihm besser, ja. Wandelt im Geist, bleibt in der Umhüllung des Geistes, bleibt von ihm ummantelt. Das sagt das so. Und jetzt würdet ihr gerne wissen, was das praktisch bedeutet. Vieles. Was jetzt kommt, ich sage das öfter. Und eigentlich immer wieder, weil es mir persönlich, für mich auch so wichtig ist. Was jetzt kommt, sind keine Tipps. Es gibt kein Kochrezept. Es gibt keine Methodik in 5 Schritten, wie ich im Geist wandle. Obwohl es die gibt. Aber ich verstehe das als ein geistliches Geschehen. Es geht um ein geistliches Geschehen, in dem Gott in seiner Gnade mit den Mitteln, die er uns zur Verfügung gestellt hat, wirkt. Nochmal, ein geistliches Geschehen, in dem Gott wirkt nach seiner Gnade, nach seiner Kraft, mit den Mitteln, die er uns geschenkt hat, damit wir sie nutzen können. Ein paar Verse zum Wandeln im Geist. Bitte die letzte Folie. Ihr kennt das, ja? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Wie oft soll man sagen, verliert das Wort Gottes nicht aus dem Sinn, verliert es nicht. Verspeist das Wort Gottes. Ja. Gott hat es uns geschenkt. Es ist da. Wir können es nutzen. Lest es. Betet. Versteht es. Nehmt es auf. Bittet Gott, dass es, ja, bittet Gott, dass es für euch zum Rema wird. Ja. Rema heißt, es spricht genau hinein in dein Leben. Ja. Bittet, dass es in euer Leben spricht. Verspeist das Wort Gottes. Ja, da gibt es verschiedene Stellen. Auch Jesus, als er versucht wurde in der Wüste, ihr wisst, was er gesagt hat zum Satan. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Ja. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, danke Ulla, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ja. Zweitens, und Jesus sprach zu ihnen, auch im Garten Gethsemane, zu seinen Jüngern, was schlaft ihr? Stehet auf und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das ist das Größte und Vornehmste und Wichtigste, was wir tun können, prophylaktisch, also vorbeugend, aber auch in der Versuchung selbst. Schreit zu Gott. Du kannst es nicht wuppen. Deshalb sagt uns Paulus ja hier, Gott aber ist treu. Ja? Menschliche Versuchung hat euch betroffen, betrifft euch immer. Gott aber ist treu, ja. Betet ihn an, schreit zu ihm, dass er euch zur Seite kommt, zur Hilfe kommt, dass er die Versuchung anpasst, dass er eure Kraft anpasst. Betet zu ihm. Von Jesus heißt es im Hebräer 5,7, haben wir jetzt nicht hier auf der Folie, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Wir haben es so schön in unserer Vater unser auch. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Gott keine Versuchung zulässt. Es bedeutet, dass er uns in der Versuchung die Kraft gibt, sie zu uns ihr zu widersetzen. In manchen Fällen heißt es sicherlich auch, dass er die Versuchung nicht zulässt, aber in vielen Fällen auch, dass er uns stärkt in der Versuchung. Ja, und drittens, etwas über Jesus, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus kennt alle Versuchungen oder Jesus kennt jede Stärke der Versuchung bis zum Anschlag. Und deshalb weiß er, wie du dich fühlst in der Versuchung. Deshalb weiß er, was das für eine Herausforderung ist für dich. Er kennt das. Und er liebt dich. Und er hilft dir. Was bedeutet das dann? Wenn du weißt, Jesus weiß um deine Versuchung, er kennt die Situation, er weiß, wie du dich fühlst, er weiß, was das erfordert, sich der Versuchung zu widersetzen. Schau auf ihn, vertrau auf ihn. Ja? Gott ist treu, heißt Jesus ist treu. Er ist treu, er steht dir zur Seite. Schau auf ihn. Vertraue ihm, er wird's auch machen, er wird's auch tun. Ja? Getreu ist er, der euch beruft, er wird's auch tun. Nicht nur die geistliche Frucht wird er hervorbringen, sondern auch eine Resilienz gegen Versuchung. Und jede Versuchung, die man besteht, ist geistliche Frucht. Bringt sie hervor. Ja. Dann freue ich mich, dass wir heute nicht nur eine Warnung bekommen haben. Pass auf, halte dich nicht selbst für jemanden, der die Versuchung so ohne weiteres besteht. Sei vorsichtig, denn wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Aber Gott ist treu. Er wird es nicht zulassen, dass die Versuchung über eure Kraft geht. Ja, er ist treu. Amen.